Ja, haltet noch durch die Predigt. Es gibt heute gemeinsames Mittagessen, also das lohnt sich. Heilig ist der Herr, heilig ist auch sein Wort. Wenn wir also jetzt den Bibeltext lesen, ihr könnt ihn hier vorne an der Leinwand einfach mitlesen, dann glauben wir auch an die Kraft seines Wortes, ohne viele Worte, die ich danach in der Predigt verlieren muss. Alleine durchs Hören darf sein Wort in deine Situation, in dein Leben, in dein Herz hineinsprechen und hat Kraft zur Veränderung und zur Ermutigung und zum Neuanfang. Ich habe einen Text aus Haggai mitgebracht, also prophetische Worte. So spricht der Herr Zebaoth: Dies Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass das Haus des Herrn gebaut werde. Und des Herrn Wort geschah durch den Propheten Haggai. Ist denn eure Zeit da, dass ihr in euren getäfelten Häusern wohnt, aber dies Haus muss wüst stehen? Nun, so spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr sät viel und bringt wenig ein, ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig, ihr kleidet euch und keinem wird warm. Und wer Geld verdient, der legt's in einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr Zebaoth: Achtet doch darauf, wie es euch geht. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Und ich will im Wohlgefallen daran haben und will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig, und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich es weg. Warum das, spricht der Herr Zebaoth? Weil mein Haus so wüst dasteht. Ihr aber eilt, ein jeder für sein Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich seinen Ertrag. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und Berge, über Korn, Wein, Öl und über alles, was aus der Erde kommt, auch über Mensch und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Da gehorchten Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der Hohepriester, und alle übrigen vom Volk der Stimme des Herrn, ihres Gottes, und den Worten des Propheten Haggai, wie ihn der Herr, ihr Gott, gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, der beauftragt war mit der Botschaft des Herrn an das Volk: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Serubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohenpriesters, und den Geist aller übrigen vom Volk, dass sie kamen und arbeiteten am Hause des Herrn Zebaoth, ihres Gottes. Amen. Der erste Predigtpunkt heißt Refokussierung auf Gott. Zu den Zeiten des Propheten Haggais befand sich das Volk Israel in einer schwierigen Situation. Einige kehrten gerade aus dem babylonischen Exil zurück und sie kamen nach Jerusalem und ihre Stadt, ihre Häuser, die Stadtmauer, der Tempel, alles zerstört, kaputt. Ein Neuanfang muss her. Dazu kam aber dann eine Dürre. Das machte die Arbeit im Feld hart und bedeutete eine existenzielle Bedrohung für die Menschen. Und so wird es ja dann im Text auch beschrieben, in Vers 6. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Esst, werdet doch nicht satt, trinkt, bleibt durstig, kleidet euch, wird euch nicht warm, verdient Geld, aber es fällt durch den Beutel einfach so wieder durch. Viel Arbeit, kein Erfolg. Das muss eine Frusterfahrung gewesen sein, vielleicht auch eine Erfahrung von Ungerechtigkeit. Wenn wir uns doch für dich, für deine Sache einsetzen, warum ergeht es uns dann trotzdem so? Immer wieder setzen wir an, beackern das Feld, aber die Frucht ist so gering, dass es sich kaum lohnt. Vielleicht endet das auch in Zweifel oder Vorwürfe an Gott und eine Erfahrung oder Erfahrungen, die ihr aus eurem Leben auch kennt. sei es Dürre im Glaubensleben. Man liest die Bibel, versucht irgendwie zu beten und zu Gott durchzudringen, nimmt sogar an Veranstaltungen teil und doch bleibt man leer. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Oder in der Gemeinde, man plant und macht Kindergottesdienst, es kommen nur wenige Kinder, scheint jetzt bei euch kein Problem zu sein, aber auch im Mitarbeiterteam seid ihr wenige, Familien, zieht es in andere Gemeinden, wo es viel mehr junge Familien gibt, man sät, bringt aber wenig ein. Im Arbeitsleben, du arbeitest hart, verdienst, aber nur gerade so, dass es für die Miete reicht. Manchmal wird es sogar richtig eng am Ende des Monats. Und eigentlich ist die Wohnung sowieso nicht das wert, was sie kostet, aber alles wird teurer. Und andere arbeiten gar nicht und leben genauso. Gefühl von Ungerechtigkeit? Geld in einen löchrigen Beutel legen, sagt der Text. Haggai verkündet dann weiter, welche Botschaft Gott in dieser Situation für das Volk Israel hat. In Vers 9, ihr erwartet viel, ihr wollt, dass die Ernte groß wird, ihr sät und wollt, dass ihr viel bekommt. Ihr erwartet viel, aber ich, was ihr heimbringt, blase ich weg. Warum das? Weil mein Haus so wüst dasteht. Ihr aber eilt und kümmert euch um eure eigenen Häuser. Kritische Worte Gottes. Kritische Worte Gottes an das Volk. Dass es ihnen so geht, liegt daran, dass sie bevorzugen, ihre Häuser schön zu täfeln, sich um ihr eigenes Haus zu kümmern, statt zuerst mal Gottes Haus wieder aufzubauen. Sprich, den zerstörten Tempel Jerusalems wiederherzustellen, wieder aufzubauen. Gott wirbt dafür, alles aus seiner Perspektive zu sehen und ihn an erste Stelle bzw. in den Mittelpunkt in deine Situation zu stellen. Ich muss sagen, ich kann das Volk Gottes hier auch verstehen an dieser Stelle. Man hat eh schon wenig Ressourcen, wenig Kraft und Zeit und dann richte ich mich doch zuerst mal zu Hause schön ein, oder? Das triggert auch so ein bisschen so ein deutsches Sicherheitsbedürfnis. Ja, erstmal schön alles klar machen und erst wenn das fertig ist, dann kann ich vielleicht auch an andere denken, weiter darüber hinaus denken. Aber Gott fordert einen anderen Fokus. Ein Fokus nicht auf sich selbst und seine eigenen Bedürfnisse zu legen, sondern in allererster Linie auf ihn und auf seine Sache. Und von dort aus ordnet sich dann das andere wieder ein. Glauben heißt, die Dinge im Fokus auf Gott zu sehen. Das heißt nicht, dass man keine individuellen Bedürfnisse haben darf, sondern es heißt, sie hinten anzustellen. Zuerst auf Gott schauen heißt, alles andere zu versuchen, durch Gottes Perspektive zu sehen. Der Tempel hatte damals natürlich eine zentrale Bedeutung, ganz anders als für uns heute ein Gemeindegebäude. Der Tempel hatte eine Bedeutung für die Gottesbeziehung. Dort wohnte Gott mitten unterm Volk. Der Tempel war Ausdruck von Gottes Gegenwart, Schutz und Vergebung. Die Dürre kam, weil sie nicht zuerst den Tempel bauten, also nicht zuerst die Gottesbeziehung in Blick nahmen. Und als sie den Tempel bauten, hörte die Dürre auf. Also durch Haggais prophetische Worte hatte das Volk den Interpretationsschlüssel zu verstehen, warum es ihnen gerade so geht, wie es ihnen ergeht. Ich glaube nicht, dass dieser Schlüssel heute immer der gleiche ist, nach dem Motto, wer was Schlechtes erlebt, ja dann, weil du den Fokus auf Gott verloren hast. Kann natürlich sein, dass der Schlüssel auch heute noch auf eine Situation passt, muss aber auch nicht. Deine Situation kann auch ganz anders sein. Aber entscheidend finde ich, dass Gottes Wort eben dieser Schlüssel war, der in dieses Schloss, also in diese Situation, ja gerade gepasst hat. Deswegen will ich ermutigen, in deiner Situation zu fragen, Herr, ich verstehe nicht, aber gib mir den Schlüssel zu verstehen. Sprich ein Wort, das mich meine Situation aus deiner Perspektive sehen lässt, warum es mir geht, wie es mir geht. Und dann sind wir da, was auch Haggai wollte, eine Refokussierung auf Gott. Eine Herausforderung, mit der wir konfrontiert sind im Gemeindebau auf Gran Canaria, ist, dass die Menschen aufgrund der unsicheren Arbeitssituation sehr schnell wieder wegziehen, umziehen. Und das ist natürlich die hohe Fluktuation, eine Frusterfahrung, wenn man in Gemeindemitglieder investiert, in Mitarbeiter investiert, Leiter aufbaut und sie dann schnell wieder weggehen. Und in so manch einem Situation hatte ich den Eindruck in den Gesprächen, dass die Notwendigkeit der Arbeit vor der Berufung Gottes auch in eine Gemeinde steht. Klar, aus einer Not heraus kann ich das auch irgendwo verstehen, aber ich fand das immer sehr herausfordernd in den Gesprächen als Gemeindepastor. Ja, ich will die persönliche Person ermutigen, ja, seinen Weg zu gehen, aber gleichzeitig gibt es doch auch eine Berufung, warum du jetzt hier bist. Umso mehr Respekt habe ich vor denjenigen, die dann sagen, sie nehmen keine Arbeit an, die sonntags ist, was in unserem Kontext tatsächlich sehr selten ist. Also ganz, ganz viele arbeiten sonntags im Tourismus und so. Und da gibt es einige, die echt strikt sagen, nein, Gott gibt mir schon eine Arbeit, die nicht sonntags sein wird. Dann ist es die Arbeit halt eben nicht. Und dann suche ich weiter. Und das ist schon ein starkes Vertrauen, was ich echt gut finde, wo jemand dann so, ja, versucht aus Gottes Perspektive seine Situation in dem Moment zu verstehen. Mich hat es auch erinnert an die Worte von Jesus aus der Bergpredigt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles oder alles andere zufallen. Ich ermutige euch zur Refokussierung auf Gott in eurem Leben und als Gemeinde. Baut nicht jeder an seinem eigenen Haus und Leben, damit es noch schöner wird, sondern setzt euch ein für Gemeinschaft, für das Gemeinsame, und manchmal muss man dann individuelle Bedürfnisse auch hinten anstellen. Ein zweiter Punkt, die Gefahr der Liturgie. Es gibt Zeiten, in denen wir im Glauben für Gott brennen, wir stehen voll im Saft des Glaubens, dann gibt es aber auch Zeiten der geistlichen Dürre, wo Zweifel uns nach unten ziehen, wo wir Lust verlieren am Christsein, an Gemeinde, Bibel und diesen ganzen Kram. Es gibt die Gefahr der Liturgie. Das passierte im Volk Israel. Sie dachten nicht daran, hatten keinen Mut, keine Motivation, den Tempel aufzubauen. Und warum? Weil sie Angst hatten. Die Nachbarvölker wollten nicht, dass der Tempel wieder steht. Denn sie wussten, dass wenn das Volk Israel den Tempel hat, dann werden sie wieder zu ihrer Stärke, zu ihrer Größe, sie werden zu ihrer Macht zurückerlangen. Deswegen hatten sie Angst vor Angriffen von anderen Völkern. Angst lähmt, Angst bremst, Angst raubt Mut. Und gleichzeitig hatte das Volk Israel natürlich auch noch Nöte in dieser Zeit. Die Dürre führte zum Ausfall von Ernten und somit gab es Probleme in der Grundversorgung. Die Arbeit im Feld war hart. Sie waren im Überlebensmodus. Ängste, Sorgen, Konflikte sind Umstände, die uns in eine Liturgie fallen lassen können. Manchmal sind es auch gute Ausreden, warum wir nicht am Gemeindeleben teilnehmen. Ich habe einige Probleme zu Hause, da muss ich mich erst drum kümmern und dann. Hier kann sich der Gedanke einschleichen, zuerst muss ich meine Probleme lösen, dann kann ich mich für Gott einsetzen. So kam das beim Volk Gottes rüber in Vers 2, wenn es heißt, dieses Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass das Haus des Herrn gebaut werden soll. Sie dachten, jetzt ist noch nicht die Zeit. Falsch gedacht. Genau jetzt, eben jetzt, gerade jetzt ist die Zeit. Weil sonst ergeht es euch wie in Vers 12, was wir vorhin gelesen hatten. Der Tau wird zurückgehalten, Erdreich keinen Ertrag, Dürre kommt. Grund für euer Ergehen ist eure Liturgie. Ihr löst die Probleme nicht dadurch, indem ihr euch um sie sorgt, sondern indem ihr eure Beziehung mit Gott in Ordnung bringt, seine Gegenwart und seine Gemeinschaft sucht. Verpassen wir durch Liturgie manchmal das Momentum Gottes? Das Volk dachte, es ist jetzt nicht der Moment, um den Tempel wieder aufzubauen. Doch, genau der war es. Manchmal gab es das Momentum in den letzten Monaten bei uns. Zum Beispiel kamen viele neue Leute bei uns in Gottesdienst. Menschen, die nicht gläubig sind oder neu oder ganz frisch oder so in den ersten Schritten. Und so haben wir dann spontan einen Glaubensgrundkurs gemacht. 6 Einheiten, 6 Abende mit jeweils Essen, 2,5 Stunden lang. 15 bis 20 Besucher kamen, also viel besser, also hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass so viele Leute kommen. Und dann konnten wir halt eben die Taufe feiern danach, von der ich berichtet hatte. Ich bin totaler Fan von Strategie, von Planungen, ja, sich zu überlegen, ich habe ein Ziel, wie komme ich dahin und so weiter. Aber dazu braucht es auch immer die Offenheit für ein Momentum Gottes. Verpass kein Momentum Gottes. Leb lieber nach Momentum statt nach Programm. Und auch in Gemeinde würde ich so entwickeln, weniger programmiert, mehr agil. Lieber agil als stabil. Eine steile These. Was bringt uns heute in Liturgie im Gemeindeaufbau? Naja, ich glaube, hohe Fluktuation ist das, was in Städten ständig Thema ist. Wenig verbindliche Mitarbeiterschaft sind frustrierende Bedingungen. Fehlende Familien und Jugendliche, weil sie in hippere Gemeinden gehen, das kann wehtun. Probleme auf der Leitungsebene fühlen sich für den Rest der Gemeinde an wie Fahrradfahren auf platten Reifen. Das Volk Israel entschied sich dafür, sich nicht von der Liturgie runterziehen zu lassen. Sie rebellierten nicht gegen Gottes Kritik. Das finde ich erstmal auffällig hier. Gott hat harte Worte für sie. Sie rebellieren nicht dagegen. Sie entscheiden sich für eine Neuausrichtung, für eine Refokussierung, einen Wiederaufbau. Sie entscheiden sich für eine neue Vision. Visionsgeist wecken. Wie reagiert das Volk Gottes auf Gottes Botschaft? Schaut man sich die Verse an, 12 bis 14 ist die Reaktion, dann sieht man als erstes Gehorsamkeit. Ja, das Volk gehorchte der Stimme Gottes. Seine Leiter und das Volk gehorchten der Stimme Gottes. Sie rebellieren nicht, sie rechtfertigen sich nicht vor Gott, suchen keine Ausreden, sie gehorchten dieser prophetischen Wort, was Haggai ihnen vermittelte. Dann fürchtete sich das Volk vor dem Herrn. Hier geht es um Ehrfurcht. Sie verstanden, dass Gott mächtig ist, dass er der Herrscher ist über Dürre und über Erfolgszeiten, über Zeiten des Regens, über Zeiten der Sonne, der Herr über Trockenheit, der Herr über Ernte. Er ist der Gott, der Schicksal lenkt. Wenn man sich das bewusst macht, darf Ehrfurcht in uns aufsteigen. Wer das erkennt, empfindet Ehrfurcht vor Gott. Keine Angst, sondern ein tiefer Respekt. Vers 13, empfingen sie eine Zusage. Teil der Reaktion ihrerseits sozusagen war der Empfang einer Zusage. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Ich bin mit euch. Er lässt in diesem Fall diese Dürre zu, schickt sie, ja, aber ist mit ihnen darin. Und Vers 14, und der Herr erweckte den Geist Zerubabels und den Geist Jeschuas und den Geist aller übrigen vom Volk. Es erhebt sich der Geist und sie fingen an zu arbeiten. Ein Geist der Ermutigung, ein Geist des Anpackens, ein Geist der Begeisterung, der Lust, jetzt etwas verändern zu wollen. Das ist das Gegenteil von Liturgie. Jetzt geht's los. Und dann in Vers 14b, sie arbeiteten am Hause. Also, Sie packten an. Jetzt ging's los. Wie sieht deine Reaktion aus aufgrund von Gottes Wort? Lässt du dich von einem Visionsgeist anstecken? Erhebt sich ein Visionsgeist in dir? Vision erwächst aus einem Schmerz. Im Schmerz leidest oder trauerst du über etwas, was nicht ist, was nicht mehr ist oder was noch nicht ist. In der Vision sehnst du dich nach einer Veränderung, die noch nicht ist. Ein Schmerz drückt, eine Vision zieht. Beides geht in die gleiche Richtung, ist aber eine andere Weise. Gottes Geist verändert Schmerz in Vision. Eine Vision, die uns in der Gegenwart zum Handeln motiviert. Bei uns in der Gemeinde haben wir das zum Beispiel so erlebt: der Schmerz der Fluktuation, also dass Mitarbeiter kommen, man freut sich über neue Leute und dann kaum sind sie da, sind sie schon wieder weg, ist die Vision, dass wir eine Gemeinde sein wollen, die Menschen ausbildet. Cool, dass sie da sind. Und wenn sie nur kurz da sind, dann wollen wir sie fördern, dass da, wo sie hingehen, sie zum Segen werden. Es nicht als verlierenden Mitarbeiter zu sehen, sondern einen gewinnenden Mitarbeiter für eine Arbeit, die ich gar nicht kenne. Wie cool, wenn man in der Gemeinde Menschen empfängt, die Gaben mitbringen, die ausgebildet sind, die fähig sind und sagen, ich baue einen Arbeitsbereich auf. Ja, das ist ein Segen, den ihr empfangt von Menschen, die vorher in diese Menschen hinein investiert haben. Es geht um, wir reden von der gleichen Sache, aber die Frage ist, welche Perspektive haben wir darauf? Den Schmerz der verlorenen Person, weil sie nicht mehr mitarbeitet und von unserer Gemeinde weggeht. Oder die Vision, cool, sie arbeitet woanders mit. Schmerz der hohen Miete von uns als Gemeinde, des Gefühls, alles was reinkommt, geht auch sofort wieder raus und wir werden niemals finanziell unabhängig sein können. Führte zur Vision der Gemeinde von Eigentum. Wenn wir doch ein Gebäude hätten und nicht so hohe Mieten, könnten wir finanziell unabhängig werden. Dieser Visionsgeist, wenn das in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft entsteht, in einem Leben ist, dann steckt das an. Das treibt vorwärts, das ist gemeinschaftsfördernd. Das lässt auch den ein oder anderen Konflikt kleiner erscheinen. Und er vereint, trotz Unterschiede. Lebendige Gemeinde lebt von dem Gefühl, mit meinem Stein baue ich am ganzen Tempel mit. Ein letzter Punkt. Segenswende erleben. 3 Monate, nachdem der Wiederaufbau des Tempels begann, 3 Monate, nachdem sie Schutt entfernt, Baumaterial herangeschafft haben, kam der Tag der Grundsteinlegung, der erste Stein. Kapitel 2, Vers 18 ist das dann. Haggai hat übrigens nur 2 Kapitel, ja, also ihr könnt es gerne noch zu Hause mal komplett nachlesen. Achtet doch darauf, was uns von diesem Tage an geschieht, vom 24. Tage des 9. Monats an, deswegen weiß man genau 3 Monate, nämlich von dem Tag an, da der Tempel des Herrn gegründet wurde. Achtet darauf, was geschieht. An diesem Tag wird das Ruder rumgerissen. Ich war mal in Lissabon segeln. Ich habe keine Ahnung von Segeln, aber da war halt so ein Typ, der das erklärt hat. Und beim Segeln segelt man ja selten geradeaus, sondern gerade jetzt gegen den Wind segelt man so im Zickzack. Gibt es jemanden, der sich gut damit auskennt? Hat jemand einen Segelschein oder so? Ja, irgendwo, ah ja, okay. Also korrigiere mich, wenn ich irgendwas Falsches sage. Ja. Genau. Und im richtigen Moment, ja, wenn man dann so die rum will, muss man im richtigen Moment das Ruder rumreißen. So. Und so war das, so war die Segenswende für das Volk Israel dann gegeben. wie ein Ruder rumreißen. Das Schicksal wendete sich, das Blatt wendete sich, sind so schöne Begriffe, die wir im Deutschen haben. Nämlich an dem Tag, an dem sie begannen, ein Stein auf den anderen zu setzen. Und in 3 bis 4 Jahren hatten sie den Tempel wieder aufgebaut. Und es folgte, und die Dürre endete, und es folgte 500 Jahre Segen für Jerusalem und Israel. 500 Jahre lang, dass der Tempel stand, bis er dann etwa 70 nach Christus wieder zerstört wurde. Sie erlebten eine geografische Ausweitung, einen wirtschaftlichen Aufstieg, bekamen Macht und Weisheit, erlangten wieder zu ihrer Stärke des Volkes Gottes zurück. Den Bau zu Beginn war der Wechsel vom Fluch zum Segen. Am Tag der Entscheidung loszulegen, empfingen sie Gottes Segen zu ihrem Anpacken. Natürlich nimmt Gottes Segen nicht unsere Arbeit weg. Ich hoffe, das wird hier deutlich in diesen Versen. Stein für Stein mussten sie aufstellen. Der Segen bestand nicht darin, dass der Tempel vom Himmel fiel. Sie mussten selber die Materialien heranschaffen, selber anpacken. Der Bau ist ein Prozess, in dem wir nicht alleine sind, sondern gesegnet. Welche Segenswende haben wir erlebt im Gemeindeaufbau? Ich glaube, ein entscheidender Punkt war damals die Entscheidung, jemanden für ein duales Theologiestudium anzustellen. Pablo, der jetzt unser zukünftiger Pastor ist. Damals haben wir das noch gar nicht so durchblickt, was am Ende daraus werden kann, sondern wir sind damals diesen Schritt gegangen. Aber im Nachhinein ist es eine Segenswende gewesen, wo zum Beispiel die Gemeinde gelernt hat, ihre eigene Person anzustellen, einen eigenen Pastor zu bezahlen. Bis zu diesem Tag war die Gemeinde daran gewohnt, dass sie einen kostenlosen Missionar zur Verfügung hat. Und wenn ich mich natürlich dann da vorne hinstelle und sage, naja, jetzt müsst ihr langsam mal anfangen, für mich zu spenden, ist jetzt ein bisschen schwierig, ne? Und deswegen war das ein Wendepunkt in der Gemeindeentwicklung, dass ich mich vorne hinstellen konnte und sagte, naja, wenn ihr Pablo wollt, wenn ihr einen Theologiestudenten haben wollt, dann spendet. Und so hat die Gemeinde gelernt, selber Verantwortung zu übernehmen, auch für ihre vollzeitigen Leute. Eine andere Segenswende war die Vision mit dem Gemeindegebäude, mit dem zukünftigen. Wir hatten die Vision und jetzt sagt ihr natürlich, naja, aber das Geld, das hatten wir nicht. Aber Gott hat seinen Segen dazugegeben und wir werden in den nächsten Monaten was kaufen können, aus unterschiedlichen Gründen. Und das ist ein Wunder, dass Gott das geht, aber wir haben einfach angefangen. Ja, wir haben Abende gemacht, wo wir Geld gesammelt haben mit Abendessen und an so einem Abend verdient man dann 200 bis 300 Euro und dann zahlt man das in Gemeindefonds aus so, und dann betet man, multipliziere es. Ja, und Gott macht's. Aber wenn man von vornherein natürlich sagt, naja gut, aber 200, 300 Euro, das lohnt sich ja nicht. Na gut, dann muss man halt mehr für multiplizieren beten und ihr merkt es schon. Ich fasse zusammen. Sei es deine persönliche Situation oder für euch als Gemeinde, fokussiere dich neu auf Gott. Such seinen Perspektivwechsel, eben Gottes Perspektive als Schlüssel zu verstehen, wie es dir gerade ergeht. Lass dich nicht von Liturgie unterkriegen, sondern lass dich vom Visionsgeist anstecken, ihn neu wecken in dir, neue Ermutigung, ein Stein zu sein, eben im Tempel Gottes. Und erlebe Segenswenden. Einfach anfangen und machen und Segen erleben. Gott segne euch.